Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla. Ihr hört Platon mit B wie Biber, Blutbaden oder
Blockhütte auf Rabe. Ich bin Samuel.
Und ich bin Dominik. Heute geht es wild zu und her. Wir befassen uns nämlich eine Stunde lang mit genau diesem Thema.
Bald hörst du, warum ein US-Schriftsteller schon in den 1850er Jahren in die Wildnis wollte flüchten. Und in unserem Talk Platon mal ehrlich in ca. 20 Minuten erfahren wir, ob man Biber als Haustier halten kann.
Wildnis ist ja ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt in unserer Platon-Redaktion. Wir haben schon über Wildbienen geredet, einen Experten für Wildkräuter zu Gast gehabt und eine Sendung im Thema Wald gewidmet. All unsere Sendungen kannst du übrigens online nachhören auf rabe.ch. Und trotzdem hat uns das Thema noch nicht losgelassen. Darum haben wir heute eben eine ganze Sendung im Thema Wild gewidmet. Samuel, was ist für dich Wildnis?
Ja, wir haben im Vorfeld von dieser Sendung ein bisschen darüber geredet und ich bin zum Schluss gekommen, dass Wild das ist, was der Mensch noch nicht im Griff hat. Und das löst in mir aber gerade die nächste Frage aus. Wenn man an einen Ort hergeht, in die Wildnis, ist man ja selber dort. Also hat es ja da auch wieder einen Einfluss vom Mensch. Also kann man die Wildnis ja eigentlich gar nie besuchen.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Gedanke.
Ja, umgekehrt gibt es natürlich auch wieder Sachen, wie wo die Wildnis zu einem kommt. Also es ist ein bisschen eine umgangssprachliche Frage.
Ja, ich habe mir auch noch überlegt, dass so mit dem Begriff Zeitalter vom Anthropozän, dass eigentlich fast alle Teile von der Welt vom Mensch beeinflusst sind durch die globalisierte Welt und mich dann wie gefragt, gibt es überhaupt Wildnis noch? Also irgendwo ein Teil, der vom Mensch nicht beeinflusst ist.
Das ist ja vielleicht eine Frage, die unser Studiogast wird klären können. Ich würde sagen ja, aber es ist ja eben, das ist wie zum Beispiel der Begriff Natur, der beinhaltet ja auch alles mit Mensch, ohne Mensch. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwammig und es kommt je nachdem darauf ab, welcher Perspektive man das Ganze anschaut.
Auf jeden Fall. Vielleicht können wir uns einigen, dass Wildnis einfach so ein bisschen das ist, wo der Mensch nicht so viel oder noch nicht Einfluss darauf nimmt.
Das Rabe-Studio ist noch nicht Wildnis.
Definitiv. Jetzt hören wir «Born to be Wild» von Steppenwolf. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, gotta go. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. We can climb so high. I never wanna die.
looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And that's the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high.
«Wir sind geboren zum Wildsein», hat Steppenwolf gesungen. Es ist eine Band, die sich nach dem gleichnamigen Buch von Hermann Hesse benannt hat. Für die, die es noch nicht gelesen haben, in diesem Buch geht es unter anderem um die steppenwölfische Seite des Menschen, um die Rebellion gegen das Bürgertum und um nichts weniger als den Sinn des Lebens. Es ist ein Buch, das in den 68er Jahren sehr populär wurde. Und ein weiteres so ein Buch ist «Walden or Alive in the Woods» von Henry David Thoreau. Susanne hat sich mit seinem Leben in der Wildnis beschäftigt.
Das Verhältnis der Menschen zur wilden Natur hat sich in den letzten Jahrhunderten sehr gewandelt. Die Wildnis hat sich vom bedrohlichen und dunklen Ort zu einer Inspiration für viele KünstlerInnen und SchriftstellerInnen entwickelt. Vor allem zur Zeit der US-amerikanischen Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist die raue Schönheit der Wildnis zu einem magischen Zufluchtsort vor immer schneller werdenden Welt geworden. Im ganzen Land sind Eisenbahnlinien gebaut worden und die ersten Wolkenkratzer sind entstanden. Die Städte sind in einem rasanten Tempo gewachsen und immer mehr Menschen aus dem ganzen Land und der ganzen Welt wollten in den neu entstandenen Grossstädten leben. In den USA sind neue Städte wie Pilze aus dem Boden geschossen, zum Teil wegen dem Goldrausch und auch wegen dem Wachstum von Stahl- und Eisenindustrie. Das Leben in den Städten ist immer lauter, dreckiger und hektischer geworden. Nicht alle Menschen wollten Teil dieser fordernden und vielleicht auch überfordernden Massengesellschaft sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Henry David Thoreau. Der US-amerikanische Schriftsteller hat sich auf das Ursprüngliche der Wildnis besinnen, hat zu dem zurückfinden, was das Leben überhaupt ausmacht. Er hat an wachsenden Massen entfliehen und hat Zuflucht in einer selber gebauten Blockhütte am Walden Pondsee gefunden. In seinem Buch «Walden or Life in the Woods» aus dem Jahr 1854 beschreibt der dann 28-jährige Schriftsteller in Form von Tagebucheinträgen sein Aussteigerleben in den Wäldern von Massachusetts. Sich wieder mit der Natur verbinden, ein einfaches, ganzheitliches und alternatives Leben führen, das war sein Ziel. Hier ein Zitat von Henry David Thoreau. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, was nicht Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Im Buch Walden beschreibt er nicht nur, wie er seine Hütte baut, seinen Garten bewirtschaftet und was er in der Natur beobachtet hat, sondern macht sich auch Gedanken über Einsamkeit, Glück, Naturschutz und Ökonomie. So ist das Buch für spätere Generationen wie die 68er-Bewegung eine wichtige Inspirationsquelle gewesen. Und Naturschutzbewegungen beziehen sich häufig auf Thoreau. Sogar der Mahatma Gandhi war inspiriert vom Aussteigerbuch. Das vor allem, weil das Aussteigen aus der Gesellschaft, wie es der Thoreau gemacht hat, für Gandhi ein friedvoller Widerstand war und er genau das vertreten hat. Und weil der Thoreau ein asketisches Leben geführt hat, also ein Leben, wo man auf äußere Ablenkungen und materiellen Wohlstand verzichtet, um inneren Frieden und Freiheit zu finden. Das Experiment Blockhütte im Wald hat 2 Jahre gedauert. Warum nur 2 Jahre? Der Henry David Thoreau wollte noch weitere Leben ausprobieren. Zum Beispiel ist er später ein Aktivist für die Sklavenbefreiung geworden. Er war auf der Suche nach immer neuen Erfahrungen, die ihn als Mensch weiterbringen. Er sagt selber über seinen Selbstversuch: Das eine wenigstens lernte ich bei meinem Experimente. Wenn jemand vertrauensvoll in der Richtung seiner Träume vorwärts schreitet und danach strebt, das Leben, das er sich einbildete, zu leben, so wird er Erfolge haben, von denen er sich in gewöhnlichen Stunden nichts träumen ließ. Er wird mancherlei hinter sich lassen, wird eine unsichtbare Grenze überschreiten. Neue, allgemeine und freiere Gesetze werden sich um ihn und in ihm bilden oder die alten werden ausgedehnt und zu seinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt werden. Der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass der Henry David Thoreau auch gern wieder kritisiert worden ist. So ganz einsam und einfach in der Wildnis hat er gar nicht gelebt. Seine Hütte sind nicht weit weg von der Strasse gestanden, die in die Stadt Concord führt. Auch die frisch gebaute Eisenbahnlinie nach Boston sei in Nähe gewesen. Und er hat sich nicht lassen, der Stadt Concord ab und zu einen ausgedehnten Besuch abzustatten. In seinem Hütli selber hat er auch viele Gäste empfangen oder ist von Bekannten in der Stadt zum Essen eingeladen worden. Seine Mutter und Schwester haben ihm jeden Sonntag ein Fresspaket vorbeigebracht, wo sie Angst hatten, er verhungert. Aber der Henry David Thoreau hat sich auf eine Selbsterfahrung eingelassen, die viele Menschen heute noch bewundern und als Inspiration nehmen, selber in die Wildnis aufzubrechen, sei es nur für eine kurze Zeit. Und diese Geschichten von Leuten, die vor der Wildnis angezogen werden, werden gerne erzählt. So wie die Geschichte über den Aussteiger Christopher McCandless, der 1992 in einem verlassenen Bus in Alaska tot aufgefunden worden ist. Diese Geschichte hat sogar die Filmindustrie fasziniert. Der Film «Into the Wild», nach dem gleichnamigen Roman von John Krakauer, erzählt genau diese Geschichte. Schriftsteller wie der Henry David Thoreau werden als Referenz genannt für die Entscheidung von Christopher McCandless, in der Wildnis zu leben. Diese Faszination, sich mit einem Teil in uns zurückzuverbinden, der ursprünglich und naturverbunden ist, treibt viele an, die Ablenkung und der Konsumzwang vor Zivilisation gegen die Stille und gegen den Rhythmus von Natur einzutauschen. Das Interesse nach natürlichen Lebensmitteln und Heilmitteln wird grösser und mit der immer lauter werdenden Naturschutzbewegung wird der Wunsch nach einer gesunden Beziehung vom Mensch mit der Natur irgendwie präsenter. Vielleicht haben Werke wie das von Henry David Thoreau tatsächlich bis heute ihre Spuren hinterlassen. Auch wenn der Henry David Thoreau nicht ganz vereinsamt gelebt hat, so hat er sich doch zum grössten Teil selber versorgt und hat mit der Natur gelebt. Wenn die Massengesellschaft so schnell wächst, wie sie es zur Zeit vor Industrialisierung gemacht hat, wie soll man sich denn ganz und gar vor Zivilisation entziehen? Man könnte auch sagen, dass er die Natur hoffnungslos romantisiert hat. Aber die Romantisierung vor Natur, vor Wildnis, ist zu der Zeit vom immer wachsenden Fortschritt in der Stadt ein revolutionärer Akt gewesen. Ein Entschleunigen und Reflektieren darüber, welchen Platz man in der Gesellschaft einnehmen möchte. Welche Wertvorstellungen man möchte pflegen. Mit seinem Experiment hat er vor allem herausfinden, wie viel er wirklich zum Leben und zum Glücklichsein braucht. Sein Fazit? Nicht viel. Was die Gesellschaft noch heute als Wohlstand und Glück definiert, hat schon der Thoreau 1854 stark kritisiert. Und wie ist es heute? Wie viele Gedanken über das wirklich Wichtige machen wir uns in der heutigen Gesellschaft? Zum Schluss nochmal ein Zitat von Henry David Thoreau. Es bedarf nicht des Geldes, wenn man sich Nahrung für die Seele kaufen will.
Rabe!
Einfach gutes Radio.
Radio Bern.
Ihr hört Platon auf Rabe und wir reden noch bis am 6. über das Thema Wild.
Das Lied, das wir vorher gehört haben im Beitrag von Susanne, kommt aus dem Soundtrack vom Film Into the Wild. Wir spielen jetzt ein weiteres Lied aus diesem Soundtrack. Das ist Society von Eddie Vedder.
Platon.
Und das ist der Jingle für das, was nach dem Lied kommt. Nämlich das Platon mal ehrlich.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more,
But if less is more, how you keep in score means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Jetzt kommt der Teil von der Sendung, wo wir einen Gast live im Studio haben, um mit ihm mal ganz ehrlich zu reden. Er sieht herzig aus, gilt als flüssiger Baumeister und ist Werbeträger, Wappentier und Maskottli von Uni oder Verein. Typisch für ihn ist sein dichter Fähli und sein platte, ziegelförmige Schwanz. Er wird etwa so gross wie ein Schäferhund und wird bis zu 30 Kilo schwer. Obwohl er zu den Wildtieren zählt, bewegt er sich auch im urbanen Umfeld mit spielerischer Leichtigkeit und er hat Forstwirtschaft im Atem. Es ist der Biber. Jemand, der den Biber bestens kennt, ist der Christoph Angst. Er ist Biber-Experte bei der Biberfachstelle vom Schweizerischen Zentrum für Kartografie von der Fauna. Und er ist jetzt unser Live-Gast bei der Evelyn im Platon mal ehrlich.
Platon.
Mal ehrlich.
Grüezi, Herr Angst. Schön, sind Sie heute bei mir im Studio. Wir reden heute über einen Biber, und zwar über seine Fähigkeiten als Baumeister, über seine bewegte Geschichte, über sein Leben im urbanen Umfeld und seine Beziehung zum Mensch. Jetzt würde ich als erstes ganz gerne mal einen Blick zurückwerfen, und zwar ins frühe 20. Jahrhundert, genauer in ein Basler Kochbuch von 1920. Dort habe ich zum Beispiel Rezepte für Eichhörnchenbrote, Dachs und Fischotter gefunden, aber keine einzige Empfehlung, wie man Biber könnte schmackhaft zubereiten. Herr Angst, wie kommt das, dass man in Schweizer Kochbüchern um 1900 keine Rezepte zum Biber gefunden hat?
Wahrscheinlich hat sich das in der Geschichte nicht tradiert, weil der Biber ist bei uns bereits 100 Jahre vorher verschwunden und ist komplett ausgerottet gewesen. Aber vorher war er in vielen Kochbüchern gewesen und irgendwie wird das anscheinend nicht der Terre gerettet haben. Aber der ist lang, lang gegessen worden, auf 1000 verschiedene Arten.
Okay. Jetzt, bei meiner Recherche zu der Sendung habe ich gelesen, dass Biberfälle eine Zeit lang als Zahlungsmittel gelten haben. Wie kommt das?
Bevor wir alle zusammen unsere Faserpelzjacke und Cortexjacke hatten, waren halt tierische Produkte sind sehr wichtig gewesen. Und das ist auf der einen Seite wohl und auf der anderen Seite Fell. Und der Biber hat eines der dichtesten Fell im Tierreich. Und das Fell war wahnsinnig wertvoll gewesen. Also man hat im Mittelalter zum Teil ein Biberfell gegen ein Ross hat man das getauscht. Also da sieht man ungefähr, wo der Wert war. Und so ist es gekommen, dass die Biberfell halt einen Wert hatten.
Was hat man jetzt müssen ausgeben, um zum Beispiel irgendeinen Diamantring zu kriegen? Wie viele Biberfälle? Was denken Sie?
Keine Ahnung. Aber das eine war das Fell, das andere war das Haar, das man dann nachher viel Züter daraus gemacht hat. Und mit dem, das war dann so ein Treiber, um sie so richtig zu verfolgen.
Was macht denn das Biberfell so besonders?
Es war einfach ein wahnsinnig guter Isolator gewesen. Man hat vor allem als Fellmütze gebraucht, aber auch ganze Mäntel, also Knöchellänge Mäntel, und die haben wahnsinnig warm gegeben.
Jetzt der Castor-Hut, der ein Vorgänger vom Zylinder war, und der Cowboy-Hut, was haben denn die zum Beispiel gemein mit dem Biber?
Eben,
wie hängen die zusammen?
Die besten Cowboy-Hüte macht man aus Biberfilz. Und weil das Haar, oder weil das Fell so wahnsinnig dicht ist, sind die Haare extrem fein. Und mit dem kann man einen wahnsinnig feinen Filz machen. Also das ist fast wie Sammet. Und den Filz kann man in jede Form drücken. Und so ab einem 17. Jahrhundert hat es zum guten Ton gehört, in der hohen Gesellschaft einen Biberfilzhut zu haben. Und,
also das wären dann die Castor-Hüte gewesen, ja, die genau. Vorgänger vom Zylinder?
Genau, genau. Also man hat auch Zylinder gemacht aus Biberfell. Also das gibt alle Formen und dem Napoleon sein Dreispitz war auch aus Biberfell. Und daher kommt das.
Wie macht man denn so einen Hut? Wissen Sie das?
Man tut einfach das Haar vom Fell, also von der Haut lösen. Und zwar hat man das mit Quecksilber gemacht. Was dazu geführt hat, dass all die Fälle, die in Europa, wo der Biber verschwunden ist, ist von Nordamerika über den Teich gekommen, ist alles über London gekommen. Und dort haben die Hutmacher haben mit Quecksilber das Haar von der Haut gelöst. Und das hat dazu geführt, Quecksilberdämpfe das Hirn angegriffen. Und man sagt heute noch in England, hört man das ab und zu, oder in älteren Filmen, wenn man einem sagt, du spinnst, dann heisst es, you're mad as a hunter. Das kommt von dort. Und dann hat man das Haar, wie heute auch, Schafwolle, tut man verfilzen, einfach reiben, verfilzen. Und das Biberhaar ist eben so fein, dass man das eben zu einem sehr feinen Filz kann verweben oder verfilzen. Und dann kann man es über irgendeine Form abdrücken und trocknen und dann bleibt es so.
Also man könnte eigentlich theoretisch auch heute noch, wenn man jetzt hier einen Biber findet, finden, so, den packe ich mir jetzt, mache ich mir hier ein schönes
Hütchen. Ihr könnt in Kanada über das Internet den Biberfilzhütte kaufen, ganz legal.
In Kanada dürfen wir das noch, weil in der Schweiz, soweit ich weiß, ist der Biber, glaube ich, geschützt.
Also bei uns in Europa ist er überall geschützt, bis auf Skandinavien, aber das gibt einfach so Quoten, wo er gejagt wird. Aber in Nordamerika wird der Biber im grossen Stil von Trappern noch gefangen. Und noch heute wird Biberfilz vor allem so für Zierkrägen an Jacken und so, wird Biberfell zum Teil noch eingesetzt.
Und wie ist es denn mit dem Cowboy-Hut? Wie ist denn der entstanden?
Ja, wahrscheinlich auch der daraus raus. Filz ist eben gut wasseranweisend, er ist leicht und man kann in jede Form drücken. Und hat man irgendwann gefunden, jetzt machen wir auch Cowboy-Hüte aus dem.
Werden die denn heute noch aus Biberfell gemacht? Die Cowboy-Hüte, die heute getragen werden von diesen klassischen Cowboys, die das noch vollberuflich machen?
Ich glaube nicht, dass sie dann mehr so Liebhaber-Objekte.
Also will man das nicht mehr darf? Oder?
In Nordamerika darf man den Biber ganz offiziell bejagen. Und dann eben die Fell und das Fleisch und alles zusammen darf man dann brauchen. Und dann wird das so verarbeitet. Und man kommt dann einfach ein Zertifikat über, dass die legal der Natur entnommen worden sind. Aber bei uns in der Schweiz sind sie absolut geschützt. Also man darf nicht einfach raus mit der Flinte und einen Biber schiessen und einen Biber viel zu machen.
Hat denn der Cowboy in Amerika eine besondere Beziehung zum Biber? Gibt es da irgendeine Affinität? Nein, oder? Hat er so einen Maskottchenstatus zum Teil? Ich weiss, gewisse Unis haben als Maskottchen oder als auf dem Emblem drauf, aber der Cowboy hat dann nicht eine spezielle Beziehung.
Das wäre mir jetzt nicht bewusst, bin ich nie begegnet dem Thema. Nein.
Jetzt ist der Cowboy-Hut und Cowboy ist gerade eine gute Überleitung zu einer Anmerkung von meinem Freund und der hat ziemlich grinst, als ich gesagt habe, ich freue mich so auf das Gespräch mit Ihnen, mit einem Biber-Experten und hat mich dann so ganz diskret darauf hingewiesen, dass Beaver, also Biber im Englischen auch ein Slangwort sei für Vagina. Und das bringt uns zu unserem nächsten Song. Genau, und der heisst «Two Beavers Are Better Than One» und der kommt aus einer Folge von einer beliebten amerikanischen US-Sitcom aus den 90er Jahren. Und vermutlich ist es eine Anspielung darauf, dass es toller ist, zwei Frauen zu haben als eine. Also das ist natürlich Geschmackssache. In Realität ist der Biber ja monogam, also sein Paarverhalten ist monogam. Jetzt kommt «Two Beavers Are Better Than One» aus der Sitcom «How I Met Your Mother».
Hey Beaver, come on, when you feel alone, just pick up that phone. I'll be there to share my ice cream cone. We'll lick it side by side, and deep inside you'll know before the day is done. Hey Beaver, it's true.
It's true.
I do believe anew.
Do believe anew.
I got that fever too. so let's go do what hungry beavers do. It will taste so good. We'll gobble wood and have ourselves some damn good fun. Two beavers are better than one. Are better than one. They're twice the fun. Ask anyone. A second beaver can be second to none. Two beavers are better than one. Da 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 da. Share a root beer float and learn about how friendship weighs a metric ton.
Everybody!
Two beavers are better than one. Two beavers are better than one. They're twice the fun. Ask anyone. Second beaver can be second to none. Two beavers are better than one. Two beavers are better than one.
Du hörst Platon und bei mir live im Studio ist heute der Biber-Experte Christoph Angst. Im ersten Teil des Gesprächs haben wir über historische Aspekte der Biberjagd, über den Einsatz von Biberfällen in der Bekleidungsindustrie und von der faktischen Ausrottung von Biber in Europa im frühen 19. Jahrhundert geredet. Um 1950 ist der Biber in der Schweiz dann wieder angesiedelt worden und die Biberpopulation hat sich seitdem erholt und wächst stetig. Mittlerweile ist der Biber auch in der Stadt heimisch. Herr Angst, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Biber die Angst vor einem Menschen verloren hat und in die Stadt gekommen ist?
Also ich glaube, Angst hat er gar nie gehabt, aber eigentlich alle Wildtiere zeigen, wenn sie bejagt werden, dass sie vor einem Menschen irgendwie sich in Sicherheit bringen. Und weil der Biber in der Schweiz halt nicht bejagt wird, hat er vor einem Menschen überhaupt nichts zu befürchten. Und interessant ist, mit dem in die Städte reinkommen, wo man die wieder angesiedelt hat, hat man so das Gefühl gehabt, die brauchen so riesengroße, unberührte Natur, Auenwälder und weiss nicht was. Und Mitte 90er Jahre hat man das Gefühl gehabt, der hat alles besiedelt, was möglich ist. Und hat man plötzlich gemerkt, nein, der ist viel anpassungsfähiger und mittlerweile gibt es keine größere Stadt mehr in der Schweiz, wo nicht mindestens eine Biberfamilie lebt.
Jetzt ist er ja ausgezeichneter Landschaftsgestalter, er baut Damm und Bewässerungskanäle und Teich und trotzdem hätten die Forstwirtschaft nicht so gerne. Ist so ein bisschen Dorn im Auge. Wie kommt es denn zu dieser Ambivalenz?
Also, wenn ihr natürlich Förster seid oder Waldbesitzer, wollt ihr Holz produzieren. Das ist eigentlich das erste Ziel. Und der Biber, der fällt halt Holz, Bäume für Baumaterial zu beschaffen. Und das läuft natürlich einem Waldbesitzer entgegen. Oder wenn er einen Damm baut und Wasser in den Wald bringt, der säuft er alle Bäume. Und dann kann ein ganzer Bestand, absaufen und absterben.
Wie schnell geht denn das?
Also. Ja, das kann relativ schnell gehen. Also wir hatten Fälle gehabt, wo innerhalb von ein paar Wochen 2-3 Hektar Wald unter Wasser war. Und da hat natürlich der Waldbesitzer keine Freude. Aber heute hat der Wald eben nicht nur die Funktion, zum Holz zu produzieren, sondern Wohlfahrt, Biodiversität und alles. Und dort kommt halt der Biber wieder ins Spiel.
Wie lange braucht er denn zum Einbaum fällen? So eine, mit einer so, sagen wir, 30 cm Dicke? Also.
Kommt darauf an, was. Eine Weide, die weich ist, die kann er in 2-3 Nächten problemlos fällen. Und
allein.
Und da gibt es riesengroße Späne. Und wenn er eine Eiche vor sich hat, da gibt es Sagmehl und da ist er nächtelang dran.
Gibt es einen Lieblingsbaum?
Weichhölzer, Weiden, Pappeln, das ist das, was ich am liebsten habe. Das ist drinnen, also Bäume fällen sie ja einerseits zum Baumaterial zu beschaffen, aber jetzt im Winter vor allem zum Rinden herkommen. Im Winter ist das Einzige, was sie fressen, sind Knospen und Rinden. Und weil sie nicht klettern können und starke Zähne haben, lassen sie die Bäume halt um und nachher kommen sie so zu ihrer Nahrung. Und das, was sie am liebsten haben, ist Weiden.
Das heisst aber, dass sie im Winter eigentlich einfach die Bäume fällen und fressen, aber gar nicht zwingend dann die Bäume weiter verarbeiten?
Doch, zum Teil müssen sie recyceln, also die brauchen alles zusammen. Zuerst fällen sie sie, dann fressen sie die Rinde und dann brauchen sie es noch als Bauholz für die Burg oder eben, wenn sie einen Damm bauen wollen, für einen Damm zu bauen.
Wie könnte denn der Mensch und der Biber zusammen die Landschaft gestalten, sodass sie sich nicht in die Quere kommen?
Ja, bei uns in der Schweiz ist das eben ein bisschen schwierig, weil jeder Quadratmeter von irgendjemandem neu unterhalten oder genutzt wird. Und am wenigsten Problem haben wir noch gerade im Wald, weil da gibt es verschiedene Töpfe, wo man die Waldbesitzer daraus entschädigen kann und zusammen wirklich Biodiversitätsflächen mit Hilfe von Biber schaffen. Aber wenn wir natürlich in intensives Landwirtschaftsland gehen, da kommt man einander relativ schnell in die Quere. Und da braucht es halt zum Teil einfach, also die Frage ist immer, wie viel Platz wollen wir der Natur lassen? Was sind wir bereit, der Natur, wo wir ja Teil davon sind, zu überlassen? Und ein bisschen abzurücken vom Gewässer und nicht dem Biber, sondern der Natur und uns selber, dem Gewässer wieder ein bisschen mehr Platz zurückzugeben. Das ist immer eine Frage von Geben und Nehmen.
Also das heisst jetzt konkret, das ist wie mit dem Schöf und dem Wolf. Wenn ich jetzt einen Wald habe und der Biber fällt mir einen Baum, dann kriege ich vom Kanton Geld?
Ich kann mich entweder entschädigen für die Bäume, die er mir umtut. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich überlasse das der Natur und mache ein Waldreservat. Und dann komme ich einmalig das Geld auf 50 Jahre raus und auszahlt, über was der Wald würde hergeben würde, dass ich dann nicht mehr dran mache.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, dass der Biber recht zahm ist zum Teil und so fast den Kontakt sucht. Wo ist denn jetzt die Grenze zwischen dem Wildtier und dem Haustier?
Ja, also die definieren wir und ich sage immer, ein Wildtier ist ein Wildtier, lasst es sein. Und das Wildtier soll bestimmen, wie nach zu uns her, dass es soll kommen. Weil wenn man es nachgeht, dann kommt es manchmal nicht gut und er wird jemand gebissen. Aber,
also der Biber beißt einem, wenn man es nachkommt?
Ja, jedes Tier. Wenn ein Tier irgendwo eine Marder, im Estrig in eine Ecke drängt, dann wehrt er sich, wenn er weg will. Und beim Biber ist genau das Gleiche. Aber es passiert, wir haben die letzten 20 Jahre etwa dreimal ist ein Schwimmer gebissen worden von einem Biber. Also es sind sehr, sehr seltene Ereignisse. Aber im Normalfall funktioniert das absolut problemlos nebeneinander.
Aber jetzt zum Beispiel der Biber, was Sie mir erzählt haben, wo mein Badmeister von Marzili, glaube ich, gebadet hat. Müssen wir denn damit rechnen, dass er jetzt plötzlich beißt?
Nee,
oder ist er jetzt einfach wirklich so begeistert von dem Mensch, dass er findet, ich will mit dem jeden Tag die Aare abschwimmen?
Wir haben einfach beobachtet, dass die Tiere, die leben ja in der Familie, zwei Generationen junge, die bleiben zwei Jahre bei der Familie und die haben sehr enge soziale Kontakte. Und die schmecken sehr gut und anscheinend hat die Biberfamilie dort, der Badmeister, irgendwie einfach gemerkt, dass der regelmässig oder eben jeden Abend zu drauf läuft, um das Tor zu schliessen und dann in die Aare wieder runterschwimmt zum unteren Eingang. Und irgendwie hat ihm das gefallen. Nachher hat er, jede Nacht ist er mit dem Badmeister auf und mit ihm runtergeschwommen.
Also quasi die Biberfamilie hat ihn sozusagen annektiert, so ein bisschen.
Das weiß ich nicht, ob sie ihn annektiert haben.
Also integriert ins Familienleben
genau,
quasi.
Genau.
Ja, also wäre es denn theoretisch möglich, den Biber zum Haustier zu machen? Oder vielleicht anders gefragt, könnte man jetzt auch den Biber einsetzen, um zum Beispiel sich im Garten ein Biotop anlegen zu lassen oder ein paar Bäume fällen für irgendeine Liegewiese zum Sünneln? Oder ist das eher eine Wunschvorstellung?
Das ist, glaube ich, eher eine Wunschvorstellung. Also man kann sie, wie ein Hund kann man sie zähmen und als Haustier halten. Das wird auch gemacht, zum Teil in Nordamerika. Also geht mal auf YouTube schauen, da gibt es hunderte von Filmen, wie die Biber in der Stube rumsäckeln und auf dem Sofa oben hocken. Und dort hört alles Verständnis auf. Aber das Problem ist, ein Garten will abgestalten von einem Biber machen, was ihnen passt. Also die lesen neue Pläne nicht und kommen sie noch nicht mit über. Ob das gut kommt, weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass sie die falschen Bäume würden fällen.
Also ist so quasi der Traum von irgendwie im Sommer mit dem Biber die Aare herab und im Winter kuscheln in der Badwanne, vielleicht eher ein bisschen so ist.
Genau.
Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie hier bei mir im Studio waren.
Rabbit.
Das war die Kategorie aus der Romandie mit Wild. Ich habe mich gefragt, es gibt ja auch etwas, was wir mit dem Thema noch gar nicht besprochen haben. Heute Wild ist ja, wir haben nicht das Thema Wildnis, sondern eben Wild. Und Wild kann man auch umgangssprachlich benutzen. Man kann wilde Sachen im Leben machen, wie zum Beispiel einen Biber probieren, als Haustier zu halten.
Genau.
Und ja, wir haben darum probiert, das auch noch ein bisschen aufzubröseln, um dem auch noch gerecht zu werden.
Ja, genau. Wir haben an wilde Jugendgeschichten gedacht, an Wildwuchs im Garten oder am Körper. Und vor allem dir ist wild Essen in Sinn gekommen.
Dann, ja, da habe ich mich natürlich auch gefragt, jetzt beim Biber-Experte, ob es jetzt Biber-Rezepte gäbe.
Eben, ist ja nicht so vorgesehen in der Schweiz.
Müssen wir jetzt jemanden fragen, der in den USA war.
Genau, aber, müsstest du dorthin reisen und wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht auf falsche Ideen bringen.
Ja, und anhand der Erzählungen vorher habe ich auch das Gefühl, ich hätte jetzt eine gewisse emotionale Nähe zum Biber, dass ich jetzt nicht gerade Lust hatte, ihn zu verspeisen.
Ja, das ist schön.
Aber ich habe mir etwas für die Küche überlegt. Ich habe mir überlegt, die Wildnis in meine Stube zu holen, so absurd wie es tönt. Und zwar habe ich im Internet oder auf YouTube ein Projekt gefunden von einem, wo salopp gesagt Landwirtschaft mit dem Einbezug von Fisch betreibt. Das heisst, er hat einen Fischtank und er hat einen Gemüsegarten und das Wasser von den Fisch wird noch gebraucht, um wieder das Gemüse zu düngen. Und ja, also ich meine, so eine Anlage auf dem Boden ist ja relativ mühsam oder gross und man braucht viel Platz. Und er hat jetzt das präsentiert so in Aquariumgrösse.
Okay.
Also in gross heisst es Aquaponik und ich sage es in dem Ökoponik. Ich mache jetzt, Sie wissen es nicht, aber ich mache jetzt Werbung für Ihre Webseite ökoponik.ch. Man findet sie nicht bei Google, man muss es eingeben.
DuckDuckGo?
Nein, man findet sie nicht bei Suche. Also mal, vielleicht findet man sie bei DuckDuckGo. Ich nehme natürlich
wenn wir schon bei Schleichwerbung
sind. Unser offizieller Suchmaschinenpartner DuckDuckGo.
Danke.
Vielleicht findet er das raus. Aber ja, auf jeden Fall ist jetzt das so meine Planung mit dem Kräutergarten. Und jetzt mache ich aber wieder etwas sehr Unwildes. Und zwar ist jetzt mein Ziel, halt möglichst bald mal in Betrieb zu nehmen. Und ich muss halt eben pflanzen. Und ich habe gemerkt, es ist Januar und Basilikumsetzlinge sind noch nicht ready.
Also ich habe ja, wo wir die Sendung geplant haben, habe ich ja das gesehen. Das ist jetzt einfach noch so ein Kasten, so ein Glaskasten.
Also einfach ein Aquarium.
Ein Aquarium, ja. Und dort willst du jetzt eigentlich die Wildnis reinbringen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also zur Vorstellung, in der unteren Hälfte des Aquariums wäre noch Wasser drin und ein paar Wasserlebewesen, jetzt nichts mega Höchstes. Also nicht irgendein Lachs oder so. Und nachher kommt ein Brett rein und auf dem Brett ein kleiner Flusslauf mit einer Pumpe, die das Wasser hochpumpt, das nachher in die Tür läuft und auf dem Brett nachher auch noch ein paar Pflanzen. Also dass man so ein bisschen Küchenkräuter hat, zum Beispiel eben zum Würzen, was man gerade Lust dazu hat.
Und das Ziel ist eigentlich aber, dass sich dann das selbstständig reguliert? Dass du nicht unbedingt nachher, also dass du wieder das einfach aufstellst und nachher schaust, was passiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es sollte sich eigentlich selber regulieren. Man sagt, man kann zum Beispiel Kompost rein tun, wo nachher die Tiere essen, zum Beispiel Garnelen wäre eine Option, Zwerggarnelen. Und die essen das und die Ausscheidungen düngen nachher wieder zum Beispiel Basilikum und dann kann man Basilikum aus dem System rausnehmen. Aber dass man nicht muss Wasser wechseln und so Sachen machen, wie man es halt bei einem normalen Aquarium macht mit Fisch drin, sondern dass das System sich möglichst selber einpendelt. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es rauskommt. Wenn es gut kommt, poste ich ein Bild auf Plato und Social Media.
Sehr gerne, es klingt mega spannend.
Du hast ja von deinem Bruder erzählt, was sagt er? Er braucht wild umgangssprachlich.
Ja, genau, wir haben uns letztes Mal getroffen und er hat einfach gesagt, hey, das ist unwild, was wir hier essen, obwohl wir kein Wild gegessen haben. Und genau, dann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass man wild ja auch sagen kann für cool oder toll, irgendwie so.
Und ich habe nachher ergänzt, Leute, die über das im Radio reden, sind wahrscheinlich cringe.
Ja, und schon zu alt irgendwie. Oder nicht mehr so up-to-date.
Ja, apropos alt und nicht mehr so up-to-date. Wir könnten ja ein Lied spielen von jemandem, der schon ein bisschen älter ist.
Schöne Überleitung, sehr gerne.
Ja, und zwar gehen wir weiter mit dem Cat Stevens und Wild World. Das Lied hat er geschrieben am Ende von einer Beziehung. Und es richtet quasi Wort an seine zukünftige Ex-Partnerin, was ich eigentlich auch ein bisschen wild finde.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get by.
just remember you like a child girl.
Is this thing on? Word.
So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out.
Let me get a lighter.
That's how it's supposed to be. Living young and wild.
Keep that in there.
And free.
What? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the in the
chain. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
And I don't even care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac.
Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up.
From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it.
THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
on. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun, and we don't care who sees. So what, we go out.
B. B wie?
Bindehautentzündung.
Das war schon wieder mit unserer Sendung. Danke an Susanne Gretl für ihren Beitrag und an Evelyn Beguin für ihren Talk.
Die nächste Sendung ist am 10. Februar zum Thema Undercover.
Die und alle anderen Sendungen könnt ihr auf platon.ch nachhören. Was habe ich heute in dieser Sendung gelernt? Ich habe gelernt, dass man auch schon 1850 das Bedürfnis hatte, in den Wald zu gehen, um sich von den ganzen Gesellschaftszwängen loszusagen.
Ich habe gelernt, dass Napoleon einen Biberhut oder einen Hut aus Biberfell angehatte.
Wenn ihr etwas gelernt habt in dieser Sendung, dann schreibt es doch uns entweder per Mail oder auf Social Media. Unser Name dort ist Platon Redaktion. Mir bleibt es danken. Oder uns beiden bleibt es zu danken euch fürs Zuhören, besonders der Anne Schmid. Mein Name ist Samuel Schwegler.
Ich bin Dominik Bitschnau und wir entlassen euch mit einem wilden Abschluss mit The Prodigy und Wild Frontier.
Yeah. bla, sondern
What?